Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der für den heutigen dritten Advent vorgeschlagene Predigttext steht in Römer 15, die Verse 4 bis 13. Da schreibt Paulus: Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn aller Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ein Stichwort, das man immer wieder hört, heißt Diversität. Wir sind divers, das schreibt man sich an vielen Stellen auf die Fahnen heute. Was sagt die Bibel dazu? Oder was könnte man aus biblischer Sicht dazu sagen? Ein Doppeltes. Auf der einen Seite ist der Begriff Diversität heute an vielen Stellen eine Art Kampfbegriff gegen die Schöpfung Gottes und die Ehe in der Bibel. In der Bibel steht eindeutig, Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und die Ehe ist eine lebenslange Verbindung eines Mannes mit einer Frau. Das heute zu sagen, ist in manchen Kreisen heute schon gefährlich. Aber tut mir leid, was Gottes Wort sagt, gilt. Und Gottes Wort wird bleiben, auch wenn die Meinung und Moden in der Gesellschaft sich mal wieder ändern. Das ist das eine. Wir müssen aber auch noch etwas anderes sagen, nämlich eine christliche Gemeinde ist auf ihre Art auch immer divers. Christen sind nämlich ganz unterschiedlich. Manchmal hat man so das Vorurteil, in so Gemeinden, in denen die Bibel als Gottes Wort gilt, so schreckliche Gemeinden wie Truppach-Seelbach, da sind ja irgendwie alle gleich, da muss man sich an irgendeine konservative Norm anpassen, alle sind so wie Soldaten in Reih und Glied und werden so getrimmt, nicht? Du musst so, du musst so, du musst so. Nein, das stimmt nicht und ist auch nicht biblisch. Weder bei uns noch zu biblischen Zeiten. Wir sehen das zum Beispiel in der Gemeinde in Rom in unserem Predigttext. Da hören wir von Heiden und Juden. Gemeint sind Christen, die aus dem Judentum stammten und Christen, die aus dem Heidentum kamen. Und die Judenchristen, so wie sie damals genannt wurden, die hielten an den jüdischen Gesetzen fest. Sie ließen sich beschneiden und hielten den Sabbat ein. Der Sabbat war damals im Judentum nicht nur ein Feiertag, dass man sagte, da machen wir mal Pause, sondern der Sabbat war geradezu ein Bekenntniszeichen. Und darum war der und ist der bis heute im Judentum ganz, ganz entscheidend wichtig. Die Juden bezeugten also durch die Sabbatheiligung, dass sie nach Gottes Willen leben wollten. Anders die Christen, die aus dem Heidentum gekommen waren, bevor sie zum Glauben kamen. Wobei Heidentum jetzt nicht bedeuten muss, dass die alle Atheisten waren und gar nichts geglaubt haben. Das griechische Wort, das Luther hier mit Heiden übersetzt, heißt wörtlich Völker. Also eben Leute, die nicht zum Judentum gehörten, die anderen Völker, könnte man sagen. Also Leute, die nicht an den Gott Israels glaubten. Und es gab im Römischen Reich und in der griechischen Kultur ja eine Vielzahl von Göttern. Und die nun zum Glauben an Jesus gekommen waren, aus den Völkern, glaubten nun an Jesus. Und damit also an den gleichen Gott wie die Juden. Denn der Vater Gott ist ja der Vater Jesu Christi. Aber trotzdem gehörten sie auch weiterhin nicht zum Volk Israel. Und sie hielten sich auch nicht an die jüdischen Gesetze. Und das gab Krach in den Gemeinden, gab Probleme. viele Judenchristen sagten, also wenn die aus den anderen Völkern, wenn die jetzt auch an Jesus glauben, dann müssen die doch auch Juden werden. Also müssen sie doch auch sich an die Gesetze des Alten Testaments halten. Zum Beispiel auch den Sabbat heiligen, sich beschneiden lassen und all dieses. Und die Heidenchristen sagen, wieso? Jesus hat doch von den Gesetzen befreit. Wie könnt ihr euch an diese überkommenen Vorschriften halten? Tja, was ist zu tun? Paulus gibt eine klare Ansage hier in unserem Text. Er sagt, nehmt einander an. Das heißt, er sieht, die Gemeinde ist unterschiedlich, divers, und er sagt, bleibt zusammen. Nun kann man fragen, was heißt das heute für uns am dritten Advent? Dieses Problem, was es damals gab zwischen Juden und Heidenchristen, das haben wir in unserer Gemeinde nicht. Aber auch unsere Gemeinde ist divers. Es gibt auch bei uns völlig unterschiedliche Leute. Ich nehme nur so ein paar Beispiele. Es gibt Leute, die kommen aus Truppach-Silbach und wohnen vielleicht schon Jahrzehnten hier. Und andere kommen aus anderen Orten sind zugezogen. Manche orientieren sich an traditionellen Formen und freuen sich, wenn ein Gottesdienst mal so ist wie vor 30 Jahren. Und andere sagen, nee, muss doch moderner werden, wir leben doch heute und nicht vor 30 Jahren. Wir haben auch in manchen gesellschaftlichen, politischen Fragen unterschiedliche Ansichten. Das ist ganz normal in einer Gemeinde. Aber leider haben alle solche Dinge Spaltpotenzial für Gemeinden. Thema Gemeinde. Wir können auch in Familien reingucken. Wir sind heute in der Adventszeit, in 10 Tagen ist Weihnachten. Und gerade in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit sehnen wir uns nach Frieden. Nach einem harmonischen Miteinander in den Familien. Aber wie das so ist, auch in Familien gibt es ja viel Diversität. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie man Weihnachten feiern sollte oder auch bei anderen Fragen. Nicht? Man kommt vielleicht gar nicht so oft zusammen, aber ausgerechnet zu Weihnachten trifft man sich und dann kommt irgendeine falsche Bemerkung und schon ist der Krach da. Nehmt einander an, das kann auch eine Herausforderung sein unter dem Weihnachtsbaum. Und überschreiben wir die Predigt heute also, nehmt einander an im Advent und zu Weihnachten. Wir haben in unserem Text einige Hinweise, die uns helfen können. Helfen können in den Familien und helfen können in der Gemeinde. Ich habe uns heute 5 Punkte mitgebracht. Erstens, haltet euch an Gottes Wort. Vers 4 verweist Paulus zuerst auf die Schrift. Was zuvor geschrieben ist, steht hier. Schrift bezieht sich streng genommen zunächst mal auf das Alte Testament. Aber wir können das auch auf die gesamte Bibel übertragen, auf das Neue Testament. Paulus selbst hat zum Beispiel in 1. Thessalonicher 2,13 das, was er schreibt, als Gottes Wort bezeichnet. Also auch das Neue Testament ist Gottes Wort. Nun kann man fragen, ja, was hilft das denn, Bibel zu lesen, um sich gegenseitig anzunehmen? Zunächst, die Bibel zeigt, was will Gott? Oder anders ausgedrückt, was ist wirklich wichtig und was ist nicht so wichtig? Wo ist es wichtig, dass wir uns einig sind in der Gemeinde? Also zum Beispiel, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, völlig klar, da müssen wir uns einig sein. Aber es gibt ganz viele andere Fragen, da kann man auch verschieden denken. Das Problem im Judentum damals war dieses, dass man zusätzlich zu den biblischen Gesetzen noch weitere Gesetze, Gebote dazu gemacht hat, weil man Angst hatte, ja, könnte ja sein, dass wir irgendwas falsch machen, also machen wir lieber noch ein paar Gesetze mehr. Und wenn Paulus hier schreibt, dass die Schrift zur Lehre geschrieben ist, meint er damit, bleibt bei dem, was in der Bibel steht. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Er findet nicht noch irgendwelche zusätzlichen Gesetze dazu. Heute würde das heißen, mach doch keine Vorschriften darüber, wie ein Christ auszusehen hat, was ein Christ für Musik mag oder was ein Christ für eine Meinung haben soll in der Politik. Macht doch keine Vorschriften, sondern haltet euch an das, was in Gottes Wort eindeutig ist. Und das ist schon eine Hilfe. Wir haben noch etwas, was hilft in der Bibel. Wieder Vers 4, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben, steht hier. Geduld, Trost, Hoffnung. Geduld, zum Beispiel, dass Gottes Wort uns hilft, Geduld zu haben mit anderen, wenn sie mich gerade nerven. Trost, dass Gottes Wort mich tröstet, wenn vielleicht ein anderer mich verletzt hat. Hoffnung, dass ich andere nicht aufgebe, sondern hoffe, dass Gott auch eine Beziehung neu machen kann. So kann Gottes Wort unsere Einstellung zu anderen verändern. Also, wenn wir mit irgendeinem Problem haben, ist es gut, dass wir nicht nur menschlich überlegen, wo ist das Problem, was können wir da machen, psychologisch, mag alles hilfreich sein. Gottes Wort aber geht tiefer. Gottes Wort kann nämlich die Maßstäbe verändern, die wir an andere anlegen. Und das ist ja oft das Problem, dass wir meinen, der oder die andere müsste so und so sein, passt nicht ins Schema, also durchgefallen, gibt Krach. Ich nehme das mit den Maßstäben mal ganz wörtlich und stellen wir vor, wir würden also eine Messung machen mit einem Zollstock. Nehmen wir mal an, der Zollstock misst, okay, 1 Meter. Und nun stelle ich mir mal einen anderen Zollstock vor. Der hat nämlich einen anderen Maßstab. Da ist 1 Zentimeter so viel wie 5 Zentimeter auf dem normalen Zollstock. Und wenn ich jetzt mit diesem Zollstock messe, dann ist der Problemberg nicht mehr 1 Meter, sondern nur noch 20 Zentimeter. Also wie groß ich Probleme empfinde, liegt oft an dem Maßstab, den ich anlege. Übertragen wir das auf unser Miteinander. Gottes Wort verändert die Maßstäbe, die ich an andere anlege. Zum Beispiel, indem ich erkenne, das, was mich gerade nervt in den anderen, ist vielleicht gar nicht so wichtig, ist jedenfalls nicht biblisch. Oder verändert die Maßstäbe, indem ich neu Geduld, Trost und Hoffnung bekomme und sehe, so groß ist das Problem ja gar nicht, was ich mit dem anderen habe. Also lesen wir die Bibel. Das hilft zum Miteinander in der Gemeinde oder auch in den Familien. Wie wäre es, gerade jetzt in der Adventszeit bewusst zusammen Bibel zu lesen? Die Weihnachtsgeschichte oder auch mal zu überlegen, welche anderen Texte passen eigentlich zu Weihnachten? Gottes Wort kann unser Miteinander ganz praktisch verändern. Ein zweites: Haltet euch an Gottes Geist. Gucken wir weiter in unserem Text, Verse 5 und 6. Da steht, dass Gott gebe, dass ihr einträchtig gesinnt seid, damit ihr einmütig Gott lobt. Gott gebe euch, steht da. Das heißt, das machen wir nicht selbst. Dass es mit dem Miteinander klappt, ist letztlich ein Geschenk Gottes. Und wie wirkt er? Wie macht er das? Er macht es durch seinen Heiligen Geist. Übrigens erwähnt Paulus auch im letzten Vers unseres Textes noch einmal den Heiligen Geist. Das heißt, wir können auch ganz konkret darum bitten, dass der Herr uns zusammenführt durch seinen Heiligen Geist. Hast du zurzeit mit einem anderen Probleme? Vielleicht in der Familie? Oder mit einem Christen in der Gemeinde? Wie wäre es, die Adventszeit ganz bewusst als Anlass zu nehmen, für diesen anderen, für die Beziehung zu beten. Zum Beispiel zu beten, Herr, schenk, dass wir dieses Jahr zu Weihnachten ruhig bleiben können, dass es keinen Streit gibt und dass es mir gelingt, nicht irgendwas zu sagen, was mir später leid tut. Oder wir können ganz bewusst für das Miteinander in der Gemeinde beten. Und wenn wir beten, dürfen wir Gott ganz viel zutrauen. Sein Heiliger Geist ist stärker als der Geist des Unfriedens. Er kann Beziehungen heilen, auch da, wo wir menschlich denken, das wird nichts mehr. Und es gibt eine besondere Form, wie Gott durch seinen Geist Mitarbeiter schenkt. Das ist nämlich das gemeinsame Lob Gottes. Nicht umsonst schreibt Paulus hier, dass wir einmütig mit einem Munde Gott loben. Wörtlich steht hier, gleichen Willens und mit einer Sprache. Also, wenn wir gemeinsam Gott loben, gemeinsam Gott die Ehre geben, dann erleben wir Einheit. Gerade im Lob Gottes können wir erfahren, Gottes Geist wirkt. Letzte Woche haben wir gehört, wie viele Advents- und Weihnachtstexte vom Lob Gottes handeln. Und auch in der ganzen Bibel. Schaut euch nochmal die Texte an, die stehen alle da an der Ausgangstür. Warum also nicht gerade im Advent bewusst gemeinsam Gott loben? Loblieder singen. Fußballfans wissen das, wie verbindend das ist, zusammen zu singen im Stadion. Da können wir was lernen von dieser Begeisterung, die verbindet. Es verbindet, an Jesus zu glauben, es verbindet, ihm die Ehre zu geben. Übrigens können wir Gott nicht nur mit unserem Mund loben, wir können ihn auch mit unserem Verhalten loben. Wir können fragen, macht das, was ich gerade tue, was ich gerade denke, was ich gerade sage, macht das Gott Ehre? Freut er sich darüber? In Vers 7, da hören wir, dass wir auch Gott loben, wenn wir in der Gemeinde einander annehmen. Nehmt einander an, zu Gottes Lob, schreibt Paulus. Und so könnte man sagen, schließt sich der Kreis. Wir erfahren Verbundenheit, indem wir gemeinsam Gott loben. Und durch diese Verbundenheit zeigen wir wieder, wir nehmen uns an. Und das dient wieder dem Lob Gottes. Man spricht bei negativen Dingen manchmal von einem Teufelskreis, so einer Spirale nach unten. Hier haben wir genau das Gegenteil, sozusagen eine Spirale nach oben. Nicht ein Teufelskreis, sondern ein Kreis des Geistes Gottes. Wir loben, wir erleben Gemeinschaft und das dient dem Lob und dann wieder neue Gemeinschaft. Und so kommen wir gemeinsam nach oben. Loben zieht nach oben. Das Dritte. Haltet euch an Gottes Sohn. Wie lernen wir am besten? Durch Bücher? Durch das Internet? Man könnte ja da die Schulen abschaffen, nicht? Wäre eine Idee, denken vielleicht manche. Kinder und Jugendliche könnten einfach nur durch Bücher und das Internet lernen. Und das war ja auch in der Corona-Zeit vielfach so. Man hat gemerkt, nee, das funktioniert nicht so richtig. Es ist doch was anderes, wenn man zusammenkommt, wenn man einen persönlichen Lehrer hat zum Beispiel, der einem etwas vermittelt. Und so ist das auch im Glauben. Auch im Glauben lernen wir am besten, wenn wir zusammenkommen. Zum Beispiel hier im Gottesdienst. Und wenn wir einen Lehrer haben. Wer ist der Lehrer? Der Pfarrer? Ich bin nur eine kleine Leuchte. Der entscheidende Lehrer ist Jesus selbst. Er zeigt uns, was es bedeutet, einander anzunehmen. Vers 7 schreibt Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das heißt, in unserem Miteinander können und sollen wir Maß nehmen an Jesus, von ihm lernen. Und was sehen wir bei Jesus? Wie nimmt er uns an? Ich frage mal zuerst negativ, manchmal hilft das manches zu verstehen, wie nimmt er uns nicht an? Wir verstehen annehmen ja manchmal so, ich muss alles in Ordnung finden, was der oder die macht. Und heute ist das auch so üblich, dass man das so versteht und dann heißt das, also ich irgendwas in Frage stelle, dann heißt das, du bist ja intolerant. Du nimmst den anderen ja nicht an. Hat Jesus uns in diesem Sinne angenommen, dass er alles gut findet, was wir machen? Nein. Wenn wir die Evangelien lesen, stellen wir fest, Jesus war beileibe nicht mit allem einverstanden, was die Leute damals machten und hat das auch deutlich gesagt. Er hat die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer beim Namen genannt. Er hat den Geschäftssinn der Händler im Tempel angeprangert. Er hat auch der Ehebrecherin gesagt, dass ihr Verhalten Sünde ist. Also annehmen heißt nicht, ich muss alles gut finden, was andere machen. Annehmen bei Jesus bedeutet, er sagt ja zu mir, zu dir, obwohl bei mir vieles nicht in Ordnung ist. Das ist das Wunder seiner Liebe. Er hat zum Beispiel die Ehebrecherin nicht verurteilt. Und das tiefste Zeichen der Annahme von Jesus ist das Kreuz. Da hat er als Person sozusagen unsere Sünde persönlich angenommen, auf sich geladen, damit sie vergeben wird. Was heißt also annehmen im Sinne von Jesus? Das heißt, ich verurteile den anderen nicht. Ich vergebe ihm oder ihr. Ja, ich muss nicht Ja sagen zu dem, wo ich denke, das ist falsch. Ich muss auch nicht Ja sagen und sagen, ist ja fantastisch, wenn ein anderer mich verletzt. Manchmal müssen wir auch über kritische Dinge reden. Aber trotzdem, dass ich einem anderen Christen zeige, egal was jetzt zwischen uns steht, Wir gehören zusammen im Glauben an Jesus, denn er ist für deine und für meine Schuld gestorben. Dann ist auch gut, dass man bei seiner eigenen Schuld anfängt, nicht bei der des anderen. Und das verändert die Art und Weise, wie wir reden, auch wie wir über kritische Dinge reden. Wenn wir wissen, wir sitzen letztlich alle in einem Boot, wir sind auf seine Liebe, seine Vergebung angewiesen. Keiner ist grundsätzlich besser als der andere. Halten wir uns also an Jesus. Nehmen wir uns in der Gemeinde, in den Familien so an, wie er uns angenommen hat. Ein viertes, haltet euch an Gottes Verheißungen. In den Versen 8 bis 12 beschreibt Paulus den Weg der Juden und den Weg der Heiden mit Jesus. Den Juden hat Jesus die Verheißungen bestätigt, die die Väter bekommen haben. Die Väter, das sind die Stammväter des Volkes Israels, Abraham, Isaak und Jakob. Und die Heiden? Dass die Heiden zu Jesus finden, ist ebenfalls im Alten Testament schon vorhergesagt. In den Versen 9 bis 12 unseres Textes, da zitiert Paulus mehrere Stellen. Psalm 18, Vers 50, 5. Mose 32, 43, Psalm 117, Jesaja 11. Also ganz viele Stellen, wo das schon im Alten Testament steht, dass die Heiden auch zu Gott, zu Jesus finden werden. Natürlich sind und bleiben die Juden Gottes auserwähltes Volk. Aber die Erwählung des Volkes Israels ist nicht sozusagen exklusiv, also nur die und kein anderer, sondern ist der Anfang. Die anderen Völker sind von Anfang an im Blick. Man könnte das vergleichen mit zwei Generationen. Eltern haben ein Kind und das Kind bekommt dann vielleicht wieder Kinder. Und die Eltern werden Großeltern. Übrigens, meine Frau und ich werden, so Gott will, im Februar Großeltern. Hab dann Opa hier stehen. Und so könnte man sagen, so ist Israel sozusagen der Sohn Gottes. Steht übrigens auch Hosea 11, Vers 1, dass Gott seinen Sohn, gemeint ist Israel, aus Ägypten rief. Und die Heiden, die dann zum Glauben kommen, sind sozusagen die Enkel, nächste Generation. Und alle gehören zusammen zu einer Familie. Alle, die Jesus annehmen. Und so gehören auch in der Gemeinde, damals, die aus dem Judentum und aus dem Heidentum kamen, zusammen. Und das sehen wir an den Verheißungen Gottes schon im Alten Testament. Und so wie Eltern sich wünschen, denkt man nochmal an die Generationen, dass sich in der Familie alle gut verstehen, auch die verschiedenen Generationen, auch zu Weihnachten, so wünscht sich auch Gott, dass sich alle in der Gemeinde, in seiner Familie gut verstehen. Hören wir also auf die Verheißungen Gottes. Vergessen wir nicht, so wie damals Juden und Heidenchristen verbunden waren, so sind alle Christen, so unterschiedlich auch sein mögen, verbunden in der Gemeinde. Und der Vater im Himmel freut sich, wenn wir uns gegenseitig annehmen. Ein fünftes und letztes, haltet euch an Gottes Hoffnung. Der letzte Vers unseres Textes, Vers 13, ist ein Hoffnungsvers. Da kommt gleich zweimal die Hoffnung vor. Einmal wird Gott als ein Gott der Hoffnung bezeichnet und dann wünscht Paulus der Gemeinde, dass sie immer reicher wird an Hoffnung. Wir haben oft wenig Hoffnung, auch in Bezug auf andere Menschen. Bei manchen denken wir, also das ist ein hoffnungsloser Fall, bei dem wird das nie mehr was. Menschlich gesehen, statistisch gesehen, mag das vielleicht sogar stimmen. Aber Gott kann viel mehr, als wir uns vorstellen können. Er kann wirklich Menschen verändern. Er kann zuerst mich verändern. Aber er kann auch den anderen verändern. Er kann Beziehungen heilen. Trauen wir ihm das zu? Er kann Menschen zusammenführen, wo andere dachten, das wird nichts mehr. Und so kann er auch die Hoffnung schenken, wenn es uns unendlich schwer fällt, einander anzunehmen. Wie lange haben die Israeliten auf Jesus gewartet? Viele, viele Jahre. Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und sie haben die Hoffnung nie aufgegeben. Und dann ist Jesus gekommen, zu Weihnachten. Und so können wir in diesen Tagen bis Weihnachten neu Hoffnung haben. Hoffnung haben auch, dass Gott einen Neuanfang schenkt in manchen schwierigen Beziehungen. Übrigens, kleine Einladung, nächsten Sonntag haben wir auch nochmal einen Predigtext zum Thema Hoffnung. Nehmt einander an im Advent und zu Weihnachten. Das war das Thema heute. Da wir jetzt den Beamer nicht haben, gucke ich nochmal die 5 Punkte, dass man es immer sich merken kann. Also das erste war, haltet euch an Gottes Wort. Das zweite, haltet euch an Gottes Geist. Das dritte, haltet euch an Gottes Sohn. Das vierte, haltet euch an Gottes Verheißungen. Und das fünfte, haltet euch an Gottes Hoffnung. Und das wäre doch schön, wenn wir erfahren könnten, wie gut das tut, uns gegenseitig anzunehmen, weil der Herr uns angenommen hat. Lasst uns beten. Jesus, wir sind alle verschieden. Aber was uns gemeinsam ist, wir sind alle schuldig. Wir brauchen deine Vergebung. Und du nimmst uns an. Wir dürfen alle an dich glauben. Hilf uns, dass wir uns auch gegenseitig annehmen können. In der Gemeinde, in den Familien, auch und gerade jetzt im Advent und zu Weihnachten. Amen.
Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir dürfen jetzt wieder vor dich treten, dem Schöpfer dieser Erde, dem Erlöser, dem, der alle Macht in seiner Hand hält. Herr, uns ist es oftmals gar nicht so bewusst, mit wem wir reden, wenn wir dich anbeten. Du bist jetzt mitten unter uns, du hörst uns zu, du siehst in unser Herzen hinein. Du siehst, was uns bewegt. Du siehst, wo wir Trauer haben, wo wir Angst haben, wo Freude in unserem Herzen ist. Herr, wir sind in dieser Advents- und Weihnachtszeit und ich wünsche uns für uns alle, dass sehr viel Frieden in unser Herzen einkehrt und Freude in unser Herzen einkehrt in dieser Zeit. Und dass wir das auch ausstrahlen dürfen gegenüber den Menschen, die uns tagtäglich begegnen. Herr Jesus Christus, wir dürfen Wunder von dir erwarten. Oftmals sind unsere Gebete so klein, so verzagt. Aber wir dürfen dir alles bringen. Kleinigkeiten, da hörst du uns zu, nimmst dich der Dinge an. Aber auch große Dinge, die unmöglich erscheinen, dürfen wir dir nennen. Ob es um Krankheiten geht, ob es um Arbeitslosigkeit geht, um Streitigkeiten geht oder auch um den gesamten Frieden auf dieser Erde, um Kriegsherde. Alles dürfen wir dir bringen und dürfen erwarten, dass du eingreifst, dass du lenkst, weil du weit, weit über den Horizont hinaus siehst. Lieber Vater im Himmel, und so bitte ich dich für jeden, der hier im Gottesdienst ist, der uns auch zuhört, den Gottesdienst später verfolgt, dass wir diesen Frieden und diese Erwartungshaltung und diese Gewissheit, dass du die Dinge lenkst, in uns hineinlegst. Ich möchte dir die Missionare bringen, die dein Wort weitertragen bis in den letzten Winkel der Erde, dass dein Wort sich noch reichlich verbreitet. Und mit jedem, der dich angenommen hat, entsteht wieder ein Beter mehr, der Dinge vor dich trägt und der für andere auch wieder im Gebet eintreten kann. Herr, möchte dich bitten, jetzt wo wir auch vor einer neuen Wahl wieder stehen, dass es doch Politiker gibt, die es ehrlicher meinen. Herr, die Politik machen für die Menschen, für das Volk, und nicht für ihren eigenen Ego oder für parteipolitische Dinge nur werben, dass wir auch da ein Stück weit nochmal friedlicher und entspannter werden können. Herr Jesus Christus, möchte dir noch die Alten und die Kranken bringen, die besonders Trost und Nähe bedürfen, dass du ihnen nahe bist, dass du ihnen immer wieder Menschen zur Seite stellst, die helfen, die sie unterstützen. Und so möchte ich dich bitten, dass du jetzt mit uns gehst in diese neue Woche in einem tiefen Frieden, in einer tiefen Freude, in einer tiefen Dankbarkeit dir gegenüber. Und alles, was uns noch bewegt, wollen wir zusammenfassen in dem Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in diesen dritten Advent und in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.